Hallo und willkommen, Vicky Voyage.
Servus.
Was spricht denn dafür, dass ich auch mal im Ballkleid, High Heels, geschminkt auf die Straße trete?
Oh, ich glaube alles. Also es gibt nichts, was nicht dafür spricht. Ich glaube, es schadet niemandem, ein Ballkleid anzuziehen, Glitzer aufzutragen, Make-up anzuhaben, vielleicht hohe Schuhe und sich mal ein bisschen anders zu fühlen als im Alltag und auch die Bewunderung der Leute zu sehen.
Ich überleg's.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Vicky Voyage, vom Maschinenbauingenieur zur Drag Queen.
Und im Moment sitzt er mir ganz unglamourös gegenüber, in Sportlerjacke, ist auf dem Radl hergekommen, der Markus. Aber ich kenne ja die Filme, ich kenne die Fotos, ich kenne die rauschende Verkleidung, die ewig langen Wimpern. Was passiert da eigentlich, also wenn ich es auch machen würde, im Verkleiden, innen und außen?
Ich würde sagen, einiges. Unsere Gesellschaft prägt uns ja von klein auf. Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Und sobald man sich in ein bisschen andere Klamotten wirft, Glitzer aufträgt, vielleicht ein bisschen bunter wird, kommt vielleicht auch die andere Seite raus, die in einem schlummert, der man sich aber vielleicht nicht unbedingt bewusst ist. Also in meinem Fall ist so, ich identifiziere mich als Cis-Mann, aber sobald ich dann spätestens die Wimpern anhab, kommen halt auch ein bisschen feminine Züge heraus, die ich vielleicht im Alltag mich nicht unbedingt bewusst oder unbewusst traue auszuleben.
Was ja auch interessant ist, im Fasching gibt es ja schon ewig und das berühmte Männerballett mit den behaarten Beinen, das schlummert tief drunten in Tausenden was, die sich sonst natürlich als straight, wie man sagt, hetero begreifen.
Ja, total. Und ich glaube, gerade da ist es dann auch kein Problem, weil es ist ja eine Hetero-Veranstaltung. Es gibt ja auch aus den 90er Jahren den Film, viele kennen ihn wahrscheinlich, Mrs. Doubtfire. Mhm. In dem Film verkleidet sich ja auch ein Mann, um seine Kinder zu sehen. Und deshalb gab es nie einen Skandal. Ganz im Gegenteil, der Film war von großem Erfolg gekrönt. Aber andererseits, wenn halt eine Minderheit diese Technik, ich sage jetzt mal Technik-Drag, anwendet und sich verkleidet, dann ist es ein bisschen problematisch für viele Menschen und dann wird das wiederum skandalisiert. Warum? Das kann ich auch nicht beantworten.
Wobei Drag schon eine maximale Übersteigerung des Weiblichen ist, wenn man die High Heels sieht, diese endlosen Wimpern, das Glitzer, diese ausladenden Kleider. Ich habe mal nachgeschaut, Drag Queen, eine mehr geht so. Angeblich gab es von Shakespeare eine Bühnenanweisung. Drag, wenn man als Frau auftreten sollte. Dressed as a girl? Sie nicken?
Ja, genau. Also es ist eine mögliche Definition, was man heute sagt, wo Drag herkommen könnte. Also wenn man die einzelnen Buchstaben nimmt, D-R-A-G, dressed resembling as a girl. Man kann es auch as a guy heranziehen für die Kings unter uns.
Das sind dann Frauen, die sich...
Ja, unter anderem, also...
Wie Könige,
kann,
Männer,
genau,
kleiden.
Kann, muss aber nicht. Prinzipiell ist ja das Schöne an Drag, es ist für alle unabhängig des Geschlechts und auch unabhängig der Identität. Und in der Regel sind Drag Queens Männer, die sich als Frauen verkleiden und Drag Kings wiederum Frauen eher, die sich als Männer verkleiden. Aber es kann auch andersrum sein. Gerade die Gewinnerin von Drag Race Germany, Pandora Knox, ist eine Cis-Frau, die sich als Drag Queen darstellt und inszeniert. Also es ist für alle Geschlechter und Identitäten offen.
Manchen schwirrt jetzt schon der Kopf. Also Sie haben ja vorhin gesagt, Sie begreifen sich als Cis-Mann, sind aber mit einem Mann zusammen.
Genau, Cis-Mann bedeutet ja erstmal, dass ich mich in meinem, bei meiner Geburt zugeordneten Geschlecht wohlfühle. Also das Gegenteil ja von Trans oder Nicht-Cis, das würde bedeuten, dass ich mich vielleicht zwischen den Geschlechtern bewege, genderfluid, nicht binär oder eben trans sein könnte. So fühle ich mich nicht. Also ich fühle mich einfach als Mann, bin aber halt homosexuell wiederum, was bedeutet, dass ich mit einem Mann zusammen bin und nicht mit einer Frau.
Okay, wir haben vorne gleich die ganze Begriffschose. Also Transvestit ist nochmal was anderes?
Das ist nochmal was anderes. Also es gibt ja ganz viele Begriffe. Erstmal trans sein, trans Menschen, das sind eben Leute, die sich nicht dem Geschlecht zugeordnet fühlen, die sie bei ihrer Geburt erhalten haben. Und Transvestiten sind wiederum eher Menschen, die sich wohlfühlen in Frauenklamotten. Also ich würde das Richtung Crossdressing ordnen. Das kann ein Fetisch sein. Also es kann sein, dass es Männer unabhängig ihrer Sexualität als Fetisch betrachten, einfach um Spaß zu haben, um auch vielleicht sexuelle Lust zu verspüren. Und das ist nicht immer unbedingt glamourös. Also wir kennen wahrscheinlich, oder die meisten von uns kennen den Film Rocky Horror Show, und auch das Musical
I'm
dazu.
Sweet Transvestite. Genau. Das letzte Wort muss jetzt auch noch her, from transsexual Transylvania. Ja. Jetzt kenne ich es auch von meinen Kindern, das ist denen jetzt sehr vertraut. Die Dinge sind im Fließen und in der Vorbereitung habe ich gesehen, ältere Einträge im Netz, da kommt dann schnell was Pathologisches und dass die Leute leiden drunter, dass sie vielleicht auch eine Störung haben. Die jüngeren Einträge schreiben, das sind Spielarten, das sind Wesenheiten, das sind ja, fluide Geschichten. Sie nicken. Aber es ist Ihnen auch bekannt, dass manche denken, da stimmt was nicht.
Ja, natürlich. Ich meine, es gab auch bis 1994 den Schwulenparagrafen in Deutschland, 175 im Strafgesetzbuch. Bis dahin war Homosexualität illegal. Und ich glaube, heute, 2024, wissen wir, dass Homosexualität weder als Krankheit gilt noch verboten gehört. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Themen, die den Menschen vielleicht noch nicht so greifbar sind. Also über was wir es auch gerade hatten, da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Aufklärung in der Mehrheitsgesellschaft. Und dass die Menschen ja dann am Ende so sein können, wie sie möchten, solange ihnen ja niemand was tut. Und das ist ja in der Regel der Fall.
Wobei sicher einige innerlich auch die Augen rollen. Das kam jetzt zwar spät, so eine Aufklärung, so ein Bewusstmachen, dass es das alles gibt und dass es sein Recht hat und seinen Sinn. Aber vielleicht in den letzten Jahren hat es auch was mit einem Medienhype gehabt, der dann mitunter gar nicht so hilfreich war. Wie sehen Sie es?
Ja, vielleicht. Ich würde vielleicht ein anderes Beispiel ziehen, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist für viele Menschen. Also wenn wir mal 100 Jahre zurückdenken, durften Frauen nicht wählen, Frauen durften nicht arbeiten. Heutzutage würde man auch nicht sagen, war das ein Hype, dass Frauen gleichberechtigt sein sollen? Nein, ist kein Hype. Also sollen alle Menschen sind gleich, alle sollten die gleichen Rechte haben und dementsprechend gilt es, glaube ich, für alle Geschlechter, für alle Identitäten und wir müssen uns einfach gegenseitig respektieren. Dann haben wir gesellschaftlichen Frieden.
Man könnte sagen, Zeit war es, es war halt nur so eine Bugwelle, die mir scheint so die letzten Jahre mit dem Thema Trans durch die Medien rollte.
Und ich glaube auch, was ich noch hinzufügen will, ist, es ist ganz wichtig, dass viele Menschen, die sich in ihren Stereotypen sehen oder die noch nicht reflektiert haben, dass wir halt auch Rollenbilder seit Jahrhunderten aufgedrückt bekommen und danach leben, größtenteils unbewusst. Wenn wir die natürlich jetzt aufbrechen und die tackeln mit neuen Begriffen wie Trans oder Nonbinarität, dann fühlen sich viele erstmal in ihrem Sein bedroht, was wiederum die Leute dazu treibt, dass man vielleicht Angst davor hat und was wieder negativen Reaktionen folgt. Und deshalb ist es, glaube ich, einfach wichtig, offen darüber zu sprechen, zu sagen, hey, du kannst sein, wer du bist, aber lass mich doch auch sein, wer ich bin. Und in meinem Fall ist es ja zum Beispiel einfach nur eine Kunstfigur. Es hat ja mit meiner Identität erstmal nichts zu tun. Ja, wenn ich in Drag draußen durch die Straßen laufe, mache ich ja erstmal niemandem was.
Und das sind ja alles Spielarten des Menschseins. Und es gibt ja Männer, die sehr weibliche Züge haben. Zum Beispiel Salvador Sobral und ein tiefes Empfinden, eine große Seele. Wir hören den ESC-Sieger von 2017 mit Canción Vieja.
Como una canción que se hizo vieja, me quitaste la ilusión. No susurres a mi oído el mismísimo sermón. Como un barco a la deriva que ha perdido su timón. Yo te espero en mi orilla temiendo tu reacción.
1:1 Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Vicky Voyage. Glitzer, Glamour, Gleichberechtigung.
Da schmunzelt der heute ganz unglamouröse Markus mir gegenüber. Glitzer und Glamour, die beiden Sachen haben was miteinander zu tun. Aber das Letzte, die Gleichberechtigung.
Ja, dafür müssen wir dann noch sorgen. Ja, ich muss gerade schmunzeln, weil Glitzer, Glamour, Gleichberechtigung, das könnte auch ein super Showtitel sein, muss ich mir gleich mal merken. Naja, also in Drag setzen wir uns ja für Gleichberechtigung ein. Dafür gehe ich zumindest auf die Straße und ich glaube auch viele meiner KollegInnen. Darum geht es ja in der Kunstfigur. Dadurch, dass wir öffentlich sichtbar sind mit Glitzer und Glamour einerseits, aber natürlich auch vielleicht ganz düster andererseits oder lustig. Dadurch, dass wir sichtbar sind in Shows, auf der Straße, auf CSDs, sorgen wir dafür, dass Geschlechterrollen durchbrochen werden. Wir zeigen den Leuten, hey, ihr dürft sein, wie ihr wollt, auch wenn ihr vielleicht nicht in das mehrheitsgesellschaftliche Rollenbild passt.
Dann ist dieser Eintrag bei Wikipedia fragwürdig. Drag, übertriebene Weiblichkeit, vornehmlich zur Unterhaltung.
Ja, also es hat immer einen Unterhaltungsfaktor natürlich, weil wenn ich meine Augen über eine Drag-Person, über einen Drag-Künstler, Drag-Künstlerin schweifen lasse, dann bin ich immer erstmal unterhalten. Es gibt ganz viel zu sehen und wenn die Person dann auch noch auf der Bühne steht und etwas tut, umso besser. Aber gleichzeitig finde ich, gibt es immer eine aktivistische Komponente, selbst wenn ich gar nicht den Mund aufmache, weil allein dadurch, dass mich die Leute betrachten, müssen sie reflektieren, was ist eigentlich gerade, was ich sehe? Was ist die Person, was vor mir steht? Ist es jetzt ein Mann oder ist es jetzt eine Frau? Ist so eine ganz typische Frage, die ich oft höre. Und allein dadurch wirken wir schon politisch, weil die Leute aktiv oder auch passiv ihre Rollenbilder hinterfragen. Und dafür sorgen wir für mehr Gleichberechtigung.
Aber apropos Rollenbilder, das ist ja eine wirklich übertriebene Weiblichkeit. Also makellose, endlose Beine, lange Wimpern, viel Glitzer, ein Ballkleid. Hilft es der Frauensache?
Ja, natürlich. Also erstmal muss ich nochmal sagen, das ist eine Variante. Das ist, glaube ich, so die bekannteste, was die Leute gleich im Kopf haben, wenn man an Drag denkt. Aber es gibt auch Drag-Creatures, also Drag-Figuren, die sind sehr gruselig. Es gibt auch
wie Drag- Fantasy-Figuren.
Ja, wie Fantasy-Figuren, die quasi wo man gar kein Geschlecht aufs Erste zuordnen kann. Es gibt auch Drag-Kings andererseits, wo es mehr um das Macho-mäßige geht oder auch um Softies. Also wir brechen ja wirklich alle Rollenbilder auf, indem wir alle Rollenbilder darstellen. Es kann einerseits eben mit glitzerig, hyperfeminin sein, es kann aber auch das Alter betreffen, dass wir uns älter darstellen, dass wir uns jünger darstellen. Wir können uns auch in Anführungszeichen hässlich machen, um auch zu zeigen, naja, vielleicht sind aber auch Facetten, die wir als hässlich betrachten, trotzdem irgendwo schön. Ja, wir können auch sämtliche Körperstellen beleuchten, um zu sagen, hey, auch wenn da vielleicht, in Anführungszeichen, ich habe jetzt ein tolles Wort letztens gehört, Tigerstreifen an unserem Körper sind, an den Oberschenkeln und am Hintern, können wir die trotzdem zeigen. Und ich glaube, dadurch, dass wir eben alles überspitzt darstellen und auch darauf einen Fokus haben, zeigen wir den Leuten, dass sie eben sein können, wie sie wollen. Es geht nicht darum, ausdrücklich sich lustig zu machen über Frauen, über Männer, sondern die Leute zum Nachdenken anzuregen.
Und man muss auch gar keine großen Botschaften aussprechen. Man selber ist ja schon die Botschaft, was alles möglich ist. Und wenn es einer als reines Entertainment nimmt oder Volksbelustigung, hieß es früher, auch okay.
Genau, also das ist ja Kunst und bei Kunst ist es ja so, Geschmack liegt im Auge des Betrachters, von dem her.
Ja, jetzt habe ich ja die Bilder vor Augen, auch die Filme, ihre Auftritte in der Großstadt, klar, da ist auch eine Szene im Publikum da. Wie läuft es auf dem Land? Wie lief es? Ich schaue jetzt mal in das Ergebnis dieser Woche, eine Tour durch Sachsen, Thüringen.
Also ich kann natürlich jetzt nur für die Orte sprechen, wo ich schon persönlich war und es war natürlich hauptsächlich in München, auch in Kempten, wo ich herkomme und ansonsten noch in kleineren Städten, hauptsächlich in Bayern und in Karlsruhe. Und ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass gerade auch auf dem Land oder in kleineren Städten, wo es aktuell noch kein Drag gibt, wenn wir dort mit unserer Dragshow hingehen, mit Drag Voyage, in die Staatstheater, in die Stadttheater, in die Stadthallen, dass die Leute sagen, Gott sei Dank, endlich gibt es sowas auch mal bei uns, wir müssen nicht mehr nach Hamburg fahren zu Olivia oder nach München, sondern wir können auch bei uns diese Kunstform endlich mal genießen und von dem her habe ich auch in Kempten jetzt als Beispiel auf Anhieb das Theater auch gleich mit 400 Plätzen vollbekommen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute das sehr gerne annehmen.
Die Großeltern von Ihnen sind
die
auch da?
Die Großeltern,
von
genau.
Ihnen?
Ja, also meine Großeltern sind da, meine Familie ist größtenteils da. Die haben sich am Anfang zwar noch so ein bisschen gefragt, was passiert da jetzt genau, aber ich habe sie dann eingeladen und gesagt, jetzt kommt einfach mit, schaut euch das an. Und jetzt sind sie eigentlich bei den meisten Shows zu Hause auch immer mit dabei.
Jetzt sehen Sie den Markus an der Stange tanzen, Pole Dance. Aber auch hier ist es doch wieder so ein erotisches Versprechen vordergründig. Wie selbstbestimmt ist die Sache dann?
Es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Also ich würde jetzt erstmal Pole Dance von Strippen unterscheiden.
Es ist aber angelehnt an Table Dance, oder?
Nee, nicht direkt. Also Pole Dance ist im Endeffekt, es gibt eine Stange im Raum, an der man herumturnt, in Anführungszeichen.
Lasziv.
Lasziv, unter Umständen muss aber nicht. Also Turnen heißt ja, ist ja auch erstmal ein Sport. Und ich kann euch sagen, wenn ich eine Stunde Pole Dance mache, dann bin ich fertig. Also es ist erstmal ein großartiger Sport. Es ist auch aktuell ein bisschen ein Trend. Und man spielt natürlich auch wieder mit dem eigenen Körper. Ja, in einer bestimmten Art und Weise natürlich auch mit Versprechen. Aber am Ende des Tages ist es eine Kunstform. Ähnlich wie im Burlesque geht es darum, für Unterhaltung zu sorgen.
Und das Laufen in High Heels, ich denke jedes Mal so toll aussieht und Männer natürlich anspricht, die armen Frauen. Der Fuß hat so einen, weiß nicht, 40-Grad-Winkel. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, mein Fuß, also ich hatte gestern wieder, glaube ich, 3 Stunden 20, 25 Zentimeter Schuh an. Meine Füße sind okay, ich konnte gut herradeln. Also ich glaube, man gewöhnt sich dran. Und ich kann auch, glaube ich, ganz gut in High Heels laufen. Und also ich finde es immer ganz cool, weil man sich natürlich in Heels ganz anders bewegt, wie in Turnschuhen oder Crocs.
Ja, und vor allem in diesen Kostümen sich ganz anders bewegt. Das sind ja ausladende Kunstgebilde. Ich habe von Ihnen die Fotos gesehen, die Aufnahmen als Feuerfee, Schmetterling, Schneekönigin.
Also mir geht es am Ende immer darum, ein komplettes Outfit zu schaffen, beziehungsweise ein komplettes Konzept mit einem roten Faden. Das beinhaltet einerseits das Make-up, andererseits das Outfit, dann die Performance, wie trete ich auf,
da wird
wie schaue
gesungen,
ich gesamtheitlich
getanzt.
Aus. Genau, also ich kann auch singen, aber meistens am Schluss, weil dann gehen die Leute. Also singen tue ich in der Regel eher nicht. Aber Playback oder vielleicht auch gesprochene Dinge, Tanz, Pole Dance, Comedy, Akrobatik, es ist bei mir immer alles mit dabei, dass die Leute gut unterhalten werden.
Bayern 2, 1:1 der Talk, und bei mir ist heute die Drag Queen Vicky Voyage, allerdings in Zivil. Der Markus ist da, den Familiennamen lassen wir weg, weil... ein bisschen Irritation gibt es doch, oder? In der Heimat, dass die Familie sagt, lass es bei Markus und Vicky.
Ja, also meine Familie hat so ein bisschen, also ist ja, will mich schützen, sagen wir es mal, mein Sohn hat so ein bisschen Angst um mich, weil ich eben queer bin und auch das nach außen zeige mit meiner Kunstform. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir meinen Nachnamen weglassen, weil es geht ja meistens um die Kunstfigur Vicky Voyage, und über Markus können wir sprechen und damit sind wir alle zufrieden.
Der Markus ist geboren im November 1988 in Kempten, Allgäu. Eine mittelgroße, schöne Stadt, 70.000 Einwohner. Also keine Provinz im eigentlichen Sinn. Die Eltern haben sich leider nach der Geburt rasch getrennt. Dann sind sie mit der Mama und dem Stiefpapa aufgewachsen. War der dann die Vaterfigur?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Familie, ich glaube, heute würde man Patchwork sagen. Das war für mich von Anfang an so. Ich war hauptsächlich bei meiner Mutter und bei meinem Stiefvater, aber ich habe auch regelmäßig meinen leiblichen Vater besucht. Da hatte ich ja dann auch ein bisschen später noch 2 Halbschwestern, mit denen ich auch immer noch guten Kontakt habe. Die Omas und Opas beiderseits gab es. Also ich war eigentlich überall unterwegs.
Die spielten anscheinend eine ziemlich große Rolle, die Großeltern. Warum denn?
Naja, die Großeltern waren früher immer so eine kleine Auszeit, in Anführungszeichen. Ich meine, wir als Kinder sind ja alle in unserem Alltag mit Kindergarten, Schule, bestimmten Regeln, an die wir uns halten müssen. Und bei Oma und Opa, die hatten damals einen Bauernhof, einen stillgelegten, da haben sich dann immer alle getroffen, also die Onkels und die Tanten quasi, die haben dann gemeinsam Kaffee getrunken, und wir, also unsere Generation, ich war der Älteste mit meinen Halbschwestern und meinen Cousins, wir durften dann immer in Anführungszeichen spielen, und da war halt alles möglich, ja, konnten Kürbisse schnitzen, es gab Tiere, es gab einen großen Garten, und es war halt immer schön, sich zu treffen, die ganze Familie, und alles machen zu dürfen, was uns vielleicht sonst im Kindergarten oder so verboten wurde. Da hat man ein bisschen mehr Freiheiten.
Hatte der kleine Markus an dem Punkt auch schon ein bisschen Lust auf Kleider und Verkleiden?
Ja, das eh schon immer. Also ich war immer gerne im Fasching. Vielleicht ist am Ende sogar die Oma schuld, fällt mir gerade ein. Die hat nämlich immer meine Kostüme genäht, da war ich als Dinosaurier unterwegs oder als Astronaut. Vielleicht hat die Oma schon den ersten Dragfunken in mir geweckt. Danke Oma an dieser Stelle, das ist mir jetzt gerade klar geworden.
Ist das die Oma, die leicht widerstrebend kommt auf die Show?
Ja, es sind ja beide Omas erstmal ein bisschen skeptisch gewesen und kommen beide Omas auch mittlerweile gerne zur Show. Also die eine Oma und Opa waren quasi die mit dem Bauernhof, wo wir uns immer alle getroffen haben, und die andere Oma hat mir immer die Klamotten genäht und hatte ich natürlich auch eine schöne Zeit, aber da war ich mehr oder weniger Einzelenkel Und da hatte ich eben die tollen Kostüme früher immer.
Und im Klosterkindergarten war der Markus und wollte auch mal Ministrant werden. Das heißt, Sie hatten einen Sinn fürs Katholisch-Mystische?
Oje, oje. Ja, das hat mir Gott sei Dank ganz schnell wieder ausgetrieben, dass dieses Ministrant sein wollen.
Ich war's.
Ja, na, ich glaube, das war so ein bisschen das Dazugehören, ja, also auf dem Dorf, also wir waren zwar in Kempten, aber im Stadtteil außerhalb, in Lenzfried, da macht man halt diese ganzen traditionellen Dinge, wenn man dazugehören will. Das bedeutet ministrieren, zur Kommunion gehen, Sportverein, Fußball, ja, das habe ich auch angefangen, habe irgendwann gemerkt, warum mache ich das eigentlich? Es macht mir gar keinen Spaß.
Die Blutgrätsche war ja nicht Ihres.
Nein, gar nicht.
Aber Sie wollten mitmachen, nur ich habe... Ja. Gesehen, sie wurden früh als schwul erkannt, okay, aber auch beschimpft. Wir reden ja von 2003 folgende.
Ja, beschimpft, ich würde es vielleicht als direktes oder indirektes Mobbing betrachten. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich aktiv beschimpft wurde oder Angst hatte, in die Schule zu gehen. Das war bei mir nie der Fall. Es war aber natürlich schon so, dass ich durch mein Auftreten, ich war halt manchmal sehr, wie würde man heute auf Deutsch sagen, flamboyant, gibt es das als deutsches Wort? Also ich war halt immer sehr extrovertiert, in Anführungszeichen, schillernd, habe das gesagt, was mir im Kopf war, und das kam halt nicht immer gut an und Leute haben sich halt auch schnell drüber lustig gemacht. Jetzt Retrospektiv habe ich zum Beispiel auch von ein paar Leuten schon 10, 20 Jahre später gehört, die mit mir in der Schule waren, die mit mir früher Kontakt haben, die dann in meiner Show waren und gesagt haben, Mensch, Markus, Mensch, Vicky, hey, echt sorry, aber jetzt ist mir erst aufgefallen, was du früher eigentlich durchmachen musstest mit uns teilweise. Und das hat mir wiederum extrem geholfen, dass Leute das auch erkennen, weil das für mich manchmal schon eine Belastung war, wenn ich ehrlich bin.
Ja, glaube ich. Ich organisiere gerade einen Abiturtreff im Herbst und einer hat darum gebeten, nicht mehr kontaktiert zu werden, der sich nach dem Abitur dann erst geoutet hat und er sei letztlich durch die Hölle gegangen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil Kinder sind erstmal gemein oder können gemein sein. Ich natürlich auch, ja. Aber wir hatten auch, wenn ich mich zurückerinnere an die Schule, sehr schnell irgendwelche Stereotypen festgelegt. Es gab verschiedene Personen, das waren die Nerds in Anführungszeichen. Dann gab es die Coolen, die hatten natürlich nichts zu befürchten. Dann gab es die in Anführungszeichen Schwulen, ja. Wo ich vielleicht manchmal, ist nicht unbedingt offensichtlich, aber manchmal durch mein Verhalten oder durch das, was ich gesagt habe, mit dazugezählt wurde. Da war ich dann auch manchmal gern das Opfer. Also nicht von mir aus gern, sondern von der Schulgesellschaft her gerne. Und noch weitere Rollentypen, die ich jetzt gar nicht nennen brauche, aber ja, also Kinder sind da halt sehr schnell in diesen Stereotypen gefangen, aber die Sache ist, das denken sich ja die Kinder nicht aus, sondern sie machen ja selber die Erfahrungen vom Elternhaus, von der Gesellschaft und so weiter und tragen das halt in die Schule rein, und deshalb finde ich es extrem wichtig, dass wir halt auch in der Schule schon für Aufklärung sorgen und sagen, hey, es ist okay, queer zu sein, es ist okay, eine Behinderung zu haben, es ist okay, anders zu sein, weil wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, ich hatte halt auch überhaupt keine queeren Idole, die mich bestärkt haben in meinem Sein, die mir geholfen hätten, das in Anführungszeichen durchzustehen. Also ich wusste nicht, gab es queere WissenschaftlerInnen, gab es queere KünstlerInnen, was ist mit Homosexualität im Tierreich, gibt es das überhaupt? Das wurde bei uns alles überhaupt nicht behandelt und ich wage zu bezweifeln, dass dem heute der Fall ist.
Ja, und wir reden über das Jahr 2005 folgende, aber dieses Wort, du bist schwul, das kursiert ja immer noch und nicht nett gemeint auf dem Schulhof. Hab mir nur dann gedacht, sie hatten wohl kurz die Idee und auch anscheinend die Noten für Medizin, haben es aber gelassen, und Maschinenbau, also ich bin ja jetzt Jahrgang 61, also das war doch eine ausgeprägte TU-Hetero-Männer-Nummer, warum denn Maschinenbau?
Ja, das hatte mehrere Gründe, glaube ich. Also auf keinen Fall aufgrund meiner Sexualität.
Nein, nicht, dass da so viele sind.
Das war das falsche Umfeld dafür, das stimmt schon. Also,
sinnliche Spielwiese, kreativ, fantasievoll,
ja, genau.
Feminine Züge, das verbinde ich nicht mit Maschinenbau.
Nein, und ich habe es da auch nicht eingeführt. Also ich wollte ursprünglich Medizin studieren, weil ich fand es immer spannend, was im Kopf des Menschen vor sich geht, und war immer sehr am Gehirn interessiert. Dann habe ich mir aber gedacht, naja, wenn ich dann aber später mal mal jemanden operiere und ich mache was falsch, dann ist der Mensch halt weg. Wenn ich aber ein Auto falsch konstruiere, dann passiert das nur indirekt. Also bin ich da ein bisschen mehr safe.
Ist der Mensch vielleicht auch weg.
Genau, aber
am Baum.
Aber ich bin nicht der Einzige, der dran mitgewirkt hat zumindest. Ich habe mir dann gedacht, ich bin da ein bisschen universeller unterwegs, weil mit Maschinenbau kann ich mich natürlich in die verschiedensten Richtungen entwickeln, sei es jetzt in die Biologie, sei es in die Chemie, in die Physik. Am Ende ist es Produktionstechnik und Logistik geworden, also Seilbahntechnik, was ja auch immer ein großes Hobby von mir war, allgemein Berge und Skifahren.
Passt zu einem Allgäuer.
Genau, passend zum Allgäuer.
Seilbahntechnik, wow. Mhm.
Und das war der eine Grund, warum ich da studieren wollte, einfach auch, weil ich von früh auf, das ist auch wieder so ein typisches Rollenbild, glaube ich, was man auffasst, dass ich als Mann doch Karriere machen muss und viel Geld verdienen muss, damit ich es gut habe in der Gesellschaft. Und da war natürlich Maschinenbau ein geeignetes Studium für mich. Gleichzeitig hatte mein Vater das versucht zu studieren, ist aber, soweit ich mich erinnern kann, gescheitert. Und ich wollte dann sagen, ich schaff's aber.
Ja, ein paar Jahre waren Sie unterwegs in dem Metier und hatten unterwegs auch Drag schon mal gesehen, natürlich auf irgendwelchen Festivals oder Shows. Aber es war gar nichts für Sie anfangs.
Ich fand es anfangs total strange, also seltsam. Ich habe mir gedacht, was sind denn das für komische Menschen? Also ich bin am CSD vorbeigelaufen und denke mir, warum braucht es denn jetzt ein CSD? Warum sind die alle so bunt und
muss
nicht normal
das so
sein?
Muss das so schnell sein und offensiv?
Genau, und habe mir gedacht, okay, da kann ich persönlich ja gar nichts mit anfangen, weil ich bin ja nicht so. Die sind ja anders. Und dann war ich aber einen Winter lang als Skilehrer in Kanada, in Whistler, und da gab es die sogenannte Whistler Pride. Und da habe ich mir gedacht, naja, ich bin jetzt eh da und die haben Skiguides gesucht, also Leute, die quasi...
Ich bin weit weg von Kempten.
Ja, ich bin weit weg von Kempten, kommt auch noch dazu. Und abends bin ich dann auch auf die Veranstaltung gegangen, da war ich dann eingeladen und habe dann irgendwann sehr schnell festgestellt, Mensch, die Leute sind eigentlich ganz nett und eigentlich ist es ganz cool und auch es ist auch toll, dass man mal was anderes anziehen kann. Und als ich dann wieder in München war, habe ich mir gedacht, ich war jetzt schon lange nicht mehr auf dem Fasching, ich habe mich ja immer schon gern verkleidet und jetzt verbinden wir das doch mal mit dem Queersein, mit Aktivismus und gehen zu viert als Squad, als die vier Elementfeen auf die München CSD-Parade.
Das war die Feuerfee.
Das war die Feuerfee und das haben wir dann gemacht. Wir haben das erste Mal zu viert mit meinem damaligen Freund und noch zwei weiteren Freunden auf dem CSD uns präsentiert und es war so schön, die Leute hatten so tolles Feedback, wir haben Fotos gemacht, wir haben uns wie Stars gefühlt an einem Tag, das ganze Make-up war gekauft, die Klamotten waren gekauft, dann gab es kein Zurück mehr.
Und dann lebten Sie eine Weile in zwei Welten, also erstmal Seilbahningenieur weiterhin und ab und an abends Showtime, die Drag Queen, aber beide wussten wenig voneinander. Im Ingenieursbüro haben Sie es erstmal sein lassen, was Sie da abends treiben.
Also wenn mich jetzt jemand darauf angesprochen hätte oder wenn es zum Thema gekommen wäre, hätte ich schon darüber gesprochen, aber es war das Arbeitsbild oder das Arbeitsleben war halt immer sehr heteronormativ geprägt und da wollte ich mich dann auch nicht aufdrängen, ich hatte da nicht richtig einen Zugang, ich wollte auch nicht einmal in den Raum reinplatzen und sagen, hey Leute, ich mache übrigens Drag oder auf der nächsten Firmenfeier, wo es um irgendeine Ehrung geht, in Drag erscheinen, wobei ich glaube, heute würde ich das machen. Und irgendwann hat sich das Verhältnis von Drag und Ingenieurswesen umgedreht.
Dann haben Sie den Ingenieur irgendwann sein lassen. Darüber und was dann vor allem passierte, welches Spektakel letztes Jahr um Sie herum geschah, da reden wir nach der Musik von Seda. Die bezeichnet sich selbst als non-binär, also begreift sich selber weder als männlich noch als weiblich. Und so heißt ihr Debütalbum auch folgerichtig Something in Between.
Shouldn't hurt so much, I'm too young for that. Overwhelmed, tight chest, heart's been longing for some rest. I can't sleep, getting hard to breathe. Shouldn't think so much, anxiety creeps up. Slowly taking over me, switching up the way I feel. Yeah, I know I'm not alone, but I feel so alone. Oh, I need something to ease my mind. I tell myself, take one step, take one at a time. Give me something to ease my mind. Something to ease my mind.
Eine Stunde. Zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Vicky Voyage, erhielt Morddrohungen wegen einer Lesung für Kinder.
ziemlich genau ein Jahr ist das her. Hat sicher auch was Zwiespältiges, weil so richtig bekannt wurden sie leider dadurch. Also, sie hatten ja den Ingenieursjob gekündigt und dann kam diese Lesung in der Münchner Bücherei für Kinder ab 4. Also drin waren sie und ein Drag King, also eine Frau verkleidet als König. 70 Zuhörerinnen, Kinder natürlich, draußen 30 Gegendemonstranten von der AfD, 500 Demonstranten pro Regenbogen und ihr Auftreten, 200 Polizisten, also ein Wahnsinns-Bohai. Wie fühlte sich das an für Sie?
Also das war wirklich total verrückt. Das war wirklich verrückt, weil wir hatten ja im Vorfeld schon mal eine Lesung veranstaltet mit den Stadtbibliotheken im ganz kleinen Rahmen. Das war total nett. Also das Einzige, was wir damals hatten, das war eben im Jahr zuvor, 2022, dass wir 3 DemonstrantInnen vor der Tür hatten, die halt gebetet haben, friedlich, also wunderbar, damit kann ich leben. Und dass wir dann 2023 so ein großes Tohuwabohu kriegen, dadurch, dass der CSU-Stadtrat Hans Theiß gemeinsam mit der Bild-Zeitung das nach oben treiben, dass dann sogar ein stellvertretender Ministerpräsident namens Hubert Aiwanger drauf anspringt und das für seinen Wahlkampf missbraucht.
Er sprach von Kindeswohlgefährdung.
Kindeswohlgefährdung, genau. Und auch das beste Beispiel haben wir gerade genannt. Wie können wir hier Steuergelder dafür benutzen und so weiter und so fort? Naja, am Ende des Tages mussten 200 PolizistInnen bezahlt werden, weil die Gegenseite da eben so ein Tohuwabohu draus gemacht hat. Und von dem her, es hätte auch einfach kleiner, stiller sein können. Wir hatten ja trotzdem unseren Spaß drin. Wir haben von der Demonstration am Tag selbst nicht viel mitbekommen.
Wie waren Sie denn angezogen und was haben Sie denn gelesen?
Wir waren angezogen als Schneekönigin, Elsa sozusagen. Das war so das Vorbild für meinen Look. Und Erik war als der kleine Prinz mit dabei, mit seinem Fuchs. Das haben wir auch gelesen, das Buch. Und ansonsten haben wir noch weitere Bücher gelesen, zum Beispiel Ein Tag im Leben von Marlon Brando. Da geht es um 2 Kaninchenjungs, die heiraten wollen, weil sie sich toll finden, bis die Stinkwanze daherkommt und sagt, ihr könnt nicht heiraten, ihr seid anders, das geht nicht. Aber was dann passiert ist, dass die Tiere alle sich versammeln und sagen, hey, wenn 2 heiraten wollen, lass sie doch und am Ende die Stinkwanze abwählen.
Und vor ihnen waren wie viele? 4-, 5-, 6-Jährige, also die ganz Kleinen?
Wahrscheinlich ging es erst so ab 6 los. Wir haben ja eigentlich das Alter nach den Büchern gewählt, weil Drag ist erstmal altersfrei. Wir richten uns natürlich entsprechend einem Event. Bei einer Abendveranstaltung werden wir anders auftreten wie vor Kindern. Und dementsprechend war es ja 50% Kinder, 50% Erwachsene plus minus, würde ich sagen.
Und wie haben die Kinder reagiert auf die Geschichte? Also bei der einen will eine Prinzessin auch lieber eine Prinzessin küssen. Bei der anderen, der Junge im Rock, der will endlich auch mal rumwirbeln mit so einem tollen Rock. Und weil er ausgelacht wird, zieht sein Papa auch einen Rock an und tanzt mit ihm. Wie war denn die Stimmung?
Die Stimmung war toll, wir haben die Kinder mitmachen lassen, es gab auch Sticker für alle, es durften am Ende alle noch ein Foto mit uns machen. Es gab eigentlich fast kein Kind, das kein Foto mit uns machen wollte zum Beispiel. Viele waren traurig, dass die Veranstaltung vorbei war, haben schon gefragt, wann wir das wieder machen. Also die Kinder waren voll mit dabei, es war auch während
der Veranstaltung. Aber für die war es vor allem ein Fantasy-Spektakel,
natürlich,
oder?
Natürlich, ja. Also manche haben natürlich durchschaut, dass wir nur eine Rolle haben. Andere Kinder wiederum haben geglaubt, dass ich jeden Tag ein Eisschloss baue. Ja, also für die war das einfach eine große Geschichte. Oder dass Erik halt ja mit den Füchsen spricht. Die einen haben, für die war das eine total tolle Märchenstunde. Und für die anderen, die haben vielleicht schon gelernt, hey, alle dürfen sein, wie sie wollen. Egal ob als Prinzessin, als Prinz oder so wie ich bin.
Und es gibt solche und solche Erwachsene. Und
ja,
es gibt solche, die dann sich hinsetzen und eine Hassmail schreiben. Was stand da dann drin?
Pass auf, wenn du in Zukunft aus der Haustür rausgehst, weil es könnte was passieren. Wo ich mir denke, warum? Also lass doch die Menschen Menschen sein.
Es war ja auch freiwillig, ob man
freiwillig
hingeht. Aber dann andersrum, haben Sie Verständnis für Eltern, die sagen, ich glaube, so ein Auftritt irritiert mein Kind?
Natürlich habe ich Verständnis. Also am Ende müssen die Menschen selbst entscheiden, ob sie zu uns kommen wollen oder nicht. Wenn jemand sagt, eine Drag-Lesung für mein Kind, das ist nichts für unser Kind, dann klar, es ist schade, weil das Kind könnte natürlich schon mal in Kontakt mit anderen Lebensrealitäten kommen. Es ist ja noch nie passiert, dass ein Kind zum Beispiel schwul geworden ist, weil es mit einem schwulen Thema konfrontiert wurde. Aber andererseits, wenn ein Elternteil das einfach nicht möchte oder auch Menschen an sich nicht kommen möchten, ist es natürlich vollkommen in Ordnung. Richtung. Es wird niemand gezwungen, irgendwo hinzugehen.
Aber es waren ein paar Botschaften dabei, wo sie dann auch zur Polizei sind.
Es waren auf jeden Fall Botschaften dabei, wo ich zur Polizei bin, weil das Problem ist ja, wenn wir das nicht melden, dann heißt nächstes Jahr, naja, es gibt ja auch keine Hassverbrechen, es gibt keine Diskriminierung gerade im queeren Bereich. Und nur dadurch, dass wir das anzeigen, machen wir es halt transparent. Einfach um aufzuzeigen, dass Hass, Hetze und Diskriminierung passieren.
Aber es kam keiner auf sie zu und hat sie wirklich angegangen?
Nein, das ist nicht passiert. Meistens bleibt es eben bei Smile, also bei diesen Emoticons auf Social Media, wie Flammenwerfern oder Kotzsmileys. Es gibt natürlich auch ein paar schlimme Sätze, die auch gerade an Nazi-Parolen angelegt sind.
Solche wie dich?
Ja, sollte man und so weiter.
Oder es ist krank.
Genau, und das wird alles weitergeleitet. Ich versuche das meistens nicht persönlich zu nehmen, weil es hilft mir am Ende nichts, es bringt mich nicht weiter. Dennoch ist es natürlich schwierig, das einfach so an einem vorbeiziehen zu lassen.
Ja, ist natürlich für manche eine Infragestellung ihrer Identität. Bei manchen ist es vielleicht auch eine Grenzlinie, die überschritten wird. Ich habe ein extrem krasses Beispiel erlebt, das jetzt weit weg ist von Drag noch. Das ist bald 20 Jahre her, ein SM-Paar nachmittags an der Isar, Großhesseloher Brücke. Also sie in Latex mit Maske und er an der Hundeleine mit Stachelhalsband. Und meine, die eine war noch Kindergarten, die andere erste Klasse, fragen, was ist das? Und da habe ich die Abkürzung genommen und habe gesagt, die üben für Fasching. Also es ist natürlich auch eine Bereitschaft, sich zu zeigen, mitunter in Einzelfällen, die überfordert auch, oder? Oder auf dem CSE laufen manche rum, wo sie selber auch sagen, ist das nicht eins drüber?
Nee, das glaube ich nicht unbedingt, weil die Sache ist ja die, wir müssen es ja nur erklären. Also gerade wenn es um Kinder geht auch jetzt wieder und Kinder fragen, was ist denn das, was sie da jetzt gerade sehen, dann sind, glaube ich, schneller die Eltern überfordert und deshalb sind sie dann gegen bestimmte Dinge. Aber wenn man bestimmte Dinge beim Namen nennt, auch jetzt bei unserer Lesung, es war ja heiß diskutiert, Eriks Nachnamen mit Erik Beklitt.
Die große Klitoris.
Manche stellvertretende Ministerpräsidenten konnten den Namen auch nicht richtig aussprechen. Aber das ist eindeutig bewiesen, wenn man zum Beispiel als Kind seine Geschlechtsteile beim Namen nennen kann, dass man dann auch vor Gewalt, gerade vor häuslicher Gewalt bis zu ja auch sexuellen Taten, dass man da was gegen machen kann, weil die Kinder es einfach benennen können, was passiert. Und viele Eltern weigern sich halt oder scheuen sich, schwächen wir es mal ein bisschen ab, darüber zu sprechen, aber es würde halt einfach helfen. Das ist zum Beispiel auch in dieser Diskussion herausgekommen und deshalb ist auch ein Name wie zum Beispiel Erik Beklitt in meinen Augen überhaupt nichts Schlimmes.
Aber sie haben es dann sein lassen. In den nächsten Lesungen habe ich gesehen. Er ist
ja
dann der Erik.
Genau, aber das haben wir
da
eh gemacht.
Da ist ja auch keinem geschadet.
Richtig. Und wir hatten das ja eh vor, weil unsere Nachnamen sind für die Kinder nicht wichtig. Wir waren einfach Königin Vicky und König Erik, weil die Kinder stellen sich ja auch nicht mit dem Nachnamen vor. Wir wollten einfach nahe an den Kindern sein. Wir wollten einfachen Zugang haben. Für die Eltern war natürlich wichtig zu wissen, wer kommt denn da.
Und es war für die Kleinen vor allem eine spektakuläre Märchenstunde, die gezeigt hat, wozu Erwachsene auch imstande sind. Bayern 2, 1:1 mit der Drag Queen Vicky Voyage, die nach dieser spektakulären Lesung vor einem Jahr ein Insta-Projekt gestartet hat. Queer sind wir. Nur wer weiß, wie es im Netz so zugeht, im angeblich Sozialen, der ahnt, wie das Ding endete. Sie haben es quasi eingestellt.
Und was dann passiert ist, ist, dass sehr viel Hass über uns hereingebrochen ist. Über dieses kleine Instagram-Profil von der rechten Seite. Wir haben festgestellt, dass die Rechten leider sehr gut organisiert sind und massenhaft schlechte, also wirklich sehr diskriminierende Kommentare daließen. Laut Instagram entsprechen die alle den Gemeinschaftsrichtlinien, was ich nicht verstehe. Und eines Tages an meinem Geburtstag im November letzten Jahres wurde das Instagram-Profil abgeschaltet von Instagram mit der Begründung, das Profil sei zu oft gemeldet worden aufgrund von, was waren die Gründe, Geldwäsche zum Beispiel. Also ein soziales Profil. Der andere Grund war das Anbieten sexueller Dienstleistungen zum Erreichen eines finanziellen Vorteils. Entspricht auch überhaupt nicht der Wahrheit. Was meiner Meinung nach passiert ist, ist, dass rechte Kreise massenhaft das Profil mit den gleichen Gründen gemeldet haben, woraufhin Instagram es automatisiert gesperrt hat. Das Profil war weg, es war erstmal nichts zu tun und erst mit anwaltlicher Hilfe konnte man Instagram dazu bewegen, das dieses Jahr im März wieder zu reaktivieren. Also es hat hat 5 Monate gedauert, gemeinsam mit der Unterstützung von Hate Aid, einer
deutschen NGO.
Okay,
aber wir sind
NGO.
Quasi mittendrin in einer Art Kulturkampf.
Richtig.
Und Sie haben selber gesagt, es dämmert Ihnen, die Gesellschaft ist doch nicht so weit wie erhofft. Jetzt war vor Tagen Europawahl. Was geht Ihnen durch den Kopf mit Blick aufs Ergebnis?
Also mir geht durch den Kopf, dass die Europawahl erstmal halt das widerspiegelt, wie die Gesellschaft ist. Und ich glaube, spätestens seit den Videos aus Sylt, eher davor schon, mir war es mit den Drag-Lesungen schon bewusst, dass einfach viel mehr Braun in dieser Gesellschaft schlummert, in allen Gesellschaftsschichten, als ich mir das vorgestellt habe. Und dass es vielleicht viel schneller wieder in dunkle Zeiten wie im letzten Jahrhundert zurückgehen kann, als wir das uns vorstellen. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, sich fortzubilden, zu reflektieren, dass wir weiterhin unseren Content machen, unsere Shows, versuchen Leute zu erreichen, um den Leuten zu sagen, ja, wir verstehen, ihr habt Ängste, das muss man ja klar anerkennen, die Leute haben Angst, sehen Probleme, die die aktuellen Regierungen auf Landes-, Europa- oder auch auf kommunaler Ebene nicht lösen, ihrer Meinung nach. Und da müssen wir angreifen. Und ich bin kein Politiker, keine Politikerin, aber ich glaube, von der Kunstseite oder als Kunstschaffender können wir dazu beitragen, dort für mehr Bewusstsein zu sorgen. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr 75 Jahre Grundgesetz. Dazu haben wir eine Grundgesetzrevue erstellt im Mai. Und da ging es zum Beispiel um die Darstellung in Drag, in Burlesque, mit Magie der 20 Grundrechte, die wir in Deutschland haben. Und so machen wir weiter.
Vicky Voyage wird nicht still, sondern bleibt schrill.
Ja, eher laut. Schrill ist natürlich eine Facette, ist für mich immer so ein bisschen negativ besetzt, aber ich bleibe auf jeden Fall laut, ich bleibe präsent, ich bleibe bunt und ich bleibe auch mit viel Liebe, weil mir geht es darum, nicht Feuer mit Feuer zu bekämpfen, sondern für mehr gesellschaftlichen Frieden zu sorgen und das können wir nur gemeinsam.
Ich habe auch einen schönen Satz von Ihnen mir rausgestrichen. Ich hatte damals kein Vorbild, jetzt versuche ich selber eins zu sein. Ja, und ab und zu, weil wir bei der Liebe waren, geht's nach Belgien zum Freund. Eine Fernbeziehung. Wie oft sieht man sich da? Alle 4, 6, 8 Wochen?
Ja, das kommt ganz drauf an. Wir sind beide Künstler aktuell und versuchen beide uns gegenseitig einzubinden. Also ich habe ja eine große Show, Drag Voyage, mit der wir durch ganz Deutschland touren.
Er ist auch
durch verschiedene Theatern. Er kommt eigentlich aus der Burlesque-Welt. Er ist Tänzer, Schauspieler, Sänger. Ist jetzt auch in die Drag-Welt eingetaucht als Bibi Le Bon, das ist richtig. Dementsprechend kann ich ihn gut in meine Shows inkludieren.
Das wäre eine Hochzeit, oder?
Das wäre eine Hochzeit, eine Drag-Hochzeit auf der großen Bühne vor 1000 Leuten, ja.
Sie beide.
Eine Drag-Show, eine Drag-Hochzeit als Show.
Und weil Ihr Name ja schon verrät, dass Sie seit Kindertagen gerne gereist sind, Ihre Eltern sind viel gereist, Sie sind mit, Sie sind auch gern in Ostasien, Kambodscha, Thailand. Gibt es da eigentlich auch eine Drag-Szene und wie geht es den schwulen, lesbischen dort?
Na klar, also Drag gibt es überall, genauso wie es auch queere Menschen überall gibt. Ich versuche mir das auch immer.
Die sich zeigen.
Die sich zeigen, ja. Auch in Kambodscha ist es zwar ein bisschen schwierig, aber ich war dort auch auf Drag-Shows. In Thailand ist es relativ easy, würde ich mal aus meiner Sicht, aus meiner Touristensicht betrachten. Es gibt auch enorm viel Möglichkeiten, dort einzukaufen oder ich habe auch einen Designer.
Sie haben
in
Ihren
Thailand.
Designer dort.
Genau.
Das ist wahrscheinlich auch zahlbar, dann diese Traumkostüme.
Ja, natürlich.
Zu lassen.
Also es ist auch ein preislicher Unterschied dort unten natürlich, aber ich würde mal sagen, in Thailand geht da einfach auch noch mehr als in Deutschland. Es gibt auch mehr Stoffe, es gibt mehr Materialien, es ist vielleicht auch ein bisschen weniger schwierig in der Öffentlichkeit, weil die Leute einfach ein bisschen gechillter sind wahrscheinlich als in Deutschland, würde ich mal so behaupten.
Und im November werden sie 36 und dahinter die Künstlerfrage, kann man alt werden in Drag?
Also das ist erstmal mein Ziel. Ich meine, ich war 6 Jahre in Maschinenbau unterwegs in München und konnte mir auch da keine Wohnung kaufen. Das heißt, diesen Gedanken, kann man damit alt werden, den habe ich jetzt so ein bisschen umgeswitcht in...
Weil es ist ja so eine erotische Verheißung hinter allem. Klappt es dann auch mit 66 noch?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube eben, Erotik ist nur eine Facette, die nicht da sein muss. Zum Beispiel bei Kinderlesungen spielt diese Facette überhaupt keine Rolle natürlich. Mhm. Und auch in einer Abendshow muss Erotik keine Rolle spielen. Also das kommt ganz drauf an, wie man für sich selber Drag definiert, was man mit Drag macht. Und es gibt enorm viele Leute, die älter sind. Ich meine, eine Olivia Jones ist auch nicht mehr die jüngste.
Ende 50.
Ist Ende 50 und hat dennoch ihr Drag-Imperium in Hamburg und wirkt von dort überall in Deutschland. Ist in zahlreichen Fernsehserien und Fernsehfilmen unterwegs. Von dem her glaube ich, dass Drag genauso wie andere Kunstformen sein darf, wie Ballett, wie Oper. Und auch dort kann man bis ins hohe Alter arbeiten.
Und ihr Kleiderschrank, wie groß ist der eigentlich?
Vicky lebt aktuell im Keller, hat ein eigenes Apartment im Keller mit zwei Schränken. Vielleicht darf sie irgendwann mal in die Wohnung ziehen, wir werden sehen. Aber aktuell sind es zwei Kleiderschränke, würde ich sagen, mit allem drum und dran.
Und bald drei und vier. Und ich bedanke mich für die eine Stunde. Danke.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das Gespräch mit Vicky Voyage-Markus finden Sie in der ARD Audiothek. Und dort auch den fünfteiligen Hörbuch-Podcast Mistral von Maria Borelli aus dem Jahr 1930. Darin geht es um eine junge Liebe in der Provence, ein wuchtiges Geheimnis und, sieh an, auch schon den Klimawandel.